Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Herzlich willkommen zu unserer aktuellen BA Texter-Episode. Ich freue mich diesmal besonders, mit Maja Göpel, einem Rockstar der Transformationsforschung und Nachhaltigkeitsforschung, zu haben. Kannst du dich einmal vorstellen, wer bist du?
Ich glaube, am besten trifft es vielleicht, dass ich immer wieder Antworten auf die großen Fragen, die mich umtreiben, gesucht habe. Und deshalb zwischen Wissenschaft und Anwendung von dem Wissen, was ich dann mir aneignen durfte, hin und her gerutscht bin. Aber immer mit der Frage, wie kriegen wir nachhaltige Gesellschaften hin? Und so bin ich Transformationsforscherin im Endeffekt geworden, weil man da sofort die Anwendung mitdenken darf und auch mit Praktikerinnen aus der Gesellschaft spricht. Was sind denn eigentlich Lösungen? Wie funktioniert das? Wie kann das mit der gesellschaftlichen Veränderung denn eigentlich in der Umsetzung auch funktionieren? Also nicht nur am Schreibtisch vordenken und sagen, sondern tatsächlich auch rückkoppeln mit denen, die es tun. Und so war aber der ganze Werdegang gezeichnet, zwischen wieder denken gehen in irgendwelchen Institutionen und Thinktanks oder eben auch dem Wuppertal-Institut oder dem Wissenschaftlichen Beirat, globale Umweltveränderungen für die Bundesregierung, und dann eben wieder rauszugehen und sagen, wie kriege ich das, was wir uns da ausgedacht haben, möglichst einfach in die Welt, und wie kann ich wieder zuhören, um neue Ideen zu bekommen, wo man nochmal hinschauen dürfte.
Ja, sehr schön und sehr spannend. Ich habe dich einmal in einer Talkshow gesehen, wo du gesagt hast: Glauben Sie eigentlich, das macht uns Spaß? Mhm. Es war ja ein sehr prägnantes Statement. Und dann habe ich dein zweites Buch gelesen und jetzt dein drittes. Aber erzähl mir doch nochmal, bei der Recherche habe ich gelesen, dass du auf der Laborschule Bielefeld warst. Das ist ja eine spannende Schule, die neue Wege geht. Was hat das mit dir gemacht? Mhm.
Ja, vielleicht anknüpfen an dieses Zitat. Das war ja eigentlich macht es ja total Spaß, Lösungen zu suchen, ne? Wenn man so, das ist ja so das, was Menschen antreibt. Also wenn ich ein Problem skizziere oder eine Vorstellung von einer wünschenswerten Zukunft, dann ist ja unser geniales Potenzial, dass wir unterschiedliche Ideen haben, wie könnte das denn eigentlich gehen, und dass wir so richtig ja auch angefixt davon werden können. Also dieses Weg von, das Problem muss aufhören, das will ich nicht mehr ertragen, ist ja ein so ein Motivator, oder eben das Hinzu, das muss doch gehen, also es muss sich doch irgendwie in die Welt bringen, ist auch so ein Motivator. Und der dritte ist dann vielleicht so dieses, andere können das auch, also mache ich das mal nach, vor allem wenn das Leute sind, die ich cool finde. Das ist so am einfachsten tatsächlich. Aber dieses Weg von und hinzu ist etwas, das wir uns zutrauen lernen müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was zum Beispiel in diesem Fall mit der Laborschule bei mich sehr geprägt hat und ich bei vielen anderen eben auch mitbekomme, weil es sehr praxisorientiertes und projektbasiertes Lernen war. Also wir durften in unterschiedlicher Form dann auch Wissen über die Welt uns aneignen und präsentieren. Also wir haben zum Beispiel Seminararbeiten gemacht, wo wir über Anne Frank und Zeit im Dritten Reich im Grunde genommen gearbeitet haben und sind dann gefahren bis in Niederlande, um das Anne-Frank-Haus, die Ausstellung und so weiter, uns anzugucken. Also es ging immer um Weltaneignung. Ich habe über den Mond etwas gemacht und habe dann eben mit einem Fotografen zusammengearbeitet, mit dem ich nachts dann Aufnahmen vom Mond machen konnte, um zu zeigen, wie sich die verändern, und dabei noch entwickeln gelernt habe. Also es war immer angelegt, dass wir durch dieses projektbasierte Lernen unterschiedlichste Formen dieses Wissen zu transportieren, gleichwertig einbringen durften. Und gleichzeitig war der andere Teil vielleicht für mich so relevant, dass es eine Stadtschule war, mit dem Ideal zu sagen, wir möchten die Stadtgesellschaft darin abgebildet haben. Also wir wollen nicht diejenigen, die sich als besonders intelligent, klug fühlen, schon mal sehr früh von den anderen wegsortieren, sondern es ging darum zu sagen, nein, wir lernen gemeinsam und zwar mit einem ähnlichen Schlüssel, wie sie in der Stadtgesellschaft angelegt ist. Das heißt, am Anfang durfte ich nicht rein, weil meine Eltern AkademikerInnen waren und es waren schon so viele AkademikerInnen-Kinder angemeldet. Und das fand ich eben auch total relevant, um zu verstehen, wie unterschiedlich wir starten und wie unterschiedlich wir groß werden und wie stark das auch das prägt. Also einmal, was wir mitbekommen von zu Hause, aber was uns auch zugetraut wird und wie wir außerhalb von den Institutionen unterstützt werden bei dieser Weltaneignungskompetenzentwicklung. Und deshalb, um den Bogen wieder zu dem anderen zurückzumachen, ist es uns, glaube ich, die wir da gelernt haben und auch wirklich in so einer Gemeinschaft gelernt haben. Es war auch eine Ganztagsschule, wo alle bis 16 Uhr geblieben sind. Uns ist da vermittelt worden, dass wir auch hinterfragen dürfen und dass wir uns von Autoritäten eigentlich zeigen lassen dürfen, warum sie Autorität genießen sollten. Also dieses Ganze, es ist so, weil ich das sage, war kein Argument, sondern es brauchte eine Begründung, es brauchte eine Erklärung. Und wenn nur weil wir es immer schon so gemacht haben, war eben auch nicht eine befriedigendstellende Antwort, sondern es ging darum, eben anders zu hinterfragen, wieso wir es nicht ändern, wenn wir sehen, dass es nicht weiter gut funktioniert. Und vielleicht hilft einem das dann auch an Vorbereitung auf solche sehr konfrontativen Talkshow-Begegnungen, wo dann irgendwann einem klar wird, dass die andere Person nicht da ist, um ein offenes Gespräch zu führen, sondern um einen fortzuführen. Und dann eben auch zu spüren, was passiert da gerade und wie kann ich da vielleicht auch mal zeigen, was im Grunde genommen unterstellt wird. In dem Fall ging es ja darum, WissenschaftlerInnen zu sagen, ihr wollt uns nötigen. Also nein, niemand hat Lust zu sagen, wir müssen viele Dinge komplett anders machen, wenn es dazu nicht Begründungen gibt, die auf Fakten basieren.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich erlebe das in meinen Diskussionen auch. Aber du sagtest gerade nötigen. Und du sprichst ja mit einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und hast da auch deine Erlebnisse, wie du in deinem letzten Buch schreibst, die so ein bisschen in die Richtung gehen.
Ja, es sind so interessante Begegnungen, weil ich schätze das sehr, aus dieser typischen Blase, wie es ja immer heißt, rauszugehen und eingeladen zu werden an Orte, wo ich weiß, dass entweder ich noch gar nicht eine Übereinstimmung habe in der Definition dessen, wie sich die Wirklichkeit verändert. Also da bin ich manchmal schon auch erstaunt bis erschrocken, wie in Führungsetagen oder in sehr einflussreichen Gremien tatsächlich diese ökologische Veränderung noch nicht ernst genommen oder verstanden wird in ihrem Ausmaß. Und dann natürlich die zweite nachgelagerte Frage, was machen wir jetzt mit diesem Befund, dass das gerade bei denjenigen, die sehr privilegiert sind unter dem jetzigen Status quo und wie wir jetzt mit dieser Umwelt umgehen und wie wir jetzt aber auch Verteilung organisieren, da eine natürlich größere Abwehr ist gegen die Vorschläge, wie man das jetzt tatsächlich in den Griff bekommen könnte, weil es ja auch viel um Deprivilegierung auch geht oder zumindest Sachen sehr anders machen, wo ich mich neu orientieren müsste. Und wenn ich doch aber gerade mich in der Art, wie wir das System organisiert haben, jetzt mal im weitesten Begriff, ein Wirtschaftssystem, wenn ich da oben schwimme und mich mit den Ritualen gut fühle und auch wirklich investiert habe, hinzukommen und dann sagt mir jemand, wir müssen das leider ändern, dann ist das natürlich eine Fragestellung dessen, was ich vorher vielleicht auch für besonders gut gehalten habe. Und da sind nicht alle begeistert von. Und das Ausmaß an Brutalität, mit dem sie dir das dann auch entgegenstellen, variiert. Und das finde ich zum Teil toll, dass ich merke, es gibt ehrliche Runden und es ist zum Teil halt wirklich entfremdend, wenn dann auch noch die Person als Überbringerin der Botschaft, selbst wenn sie das sehr freundlich macht und sagt, wir brauchen sie, wirklich einfach so persönlich abgewertet, attackiert wird. Und da merkt man dann ja aber auch immer, dass wir nicht alle gleich sind, sondern dass es in jedem Beruf und in jeder Aufgabe tatsächlich Personen gibt, die mehr gewillt sind, ehrlich hinzugucken und andere, die halt sagen, nö, die mich zum ehrlich hingucken einlädt, die schieße ich mal runter von der Bühne.
Ja, wir sind ja erst das B-Corp in der Branche in Deutschland. Mhm. Das hat sich aus internationalen Kontakten ergeben, ist aber auch ein Alien-Status, weil wir auch mit unserer Steuerphilosophie und Beratungsphilosophie sagen wollten, wir beraten keine steuererodierenden Modelle, steueroptimierende Modelle. Steuererodierende Modelle ist ein fließender Übergang. Wir glauben, dass die Steuerberatung eigentlich einer der Berufe mit dem größten Purpose ist, die es gibt, weil wir organisieren die faire Teilnahme an den Infrastruktur-, Bildungs-, sozialen Kosten, Verteidigungskosten des Landes, in dem wir leben. Aber das teilen nicht viele. Und wir haben jetzt mit holländischen Kollegen eine Initiative gestartet, aufgrund der Position, die wir haben als Trusted Advisor, zu versuchen, Kolleginnen und Kollegen zu überreden, als Stewards für eine Sustainable Gesellschaft zu agieren. Und es gibt jetzt drei weitere Gesellschaften, die auf dem Weg zum B Corp sind. Und wir haben demnächst noch ein Event, wo wir versuchen, weitere zu überreden. Aber es ist schon sehr, ja, der Alien-Status, was bedauerlich ist.
Aber wichtig, überhaupt den Status erstmal in die Welt zu tragen, ne? Weil dann startet eine Irritation des Systems. Und das ist ja total relevant, weil was ihr im Prinzip macht, ist ja erstmal die eigene Wirkung klar zu machen und dann sich dafür auch verantwortlich zu zeichnen. Und das sollte eigentlich in jeder liberalen Gesellschaft das 101 sein. Wenn ich Freiheiten habe zu agieren, dann sollte ich mich für die Wirkung meines Agierens interessieren. Sonst ist das ein halbierter Liberalismus, wo ich sage, ja, ich will machen, was ich will, aber die Verantwortung möchte ich nicht haben. Und da sitzen wir ja mittendrin. Und deshalb ist ja dieses, was mache ich mit dem Bewusstsein über die Wirkung? Und für mich ist ja Steueroptimierung der größte Euphemismus ever. Und ich muss da immer dran denken, wie verrückt es ist, dass wir so oft hören in Deutschland im Moment, die Politik soll uns gefälligst mal über den Weg trauen, die soll uns mal mehr zutrauen, wir wollen nicht so viel kontrolliert werden. Und dann wird das verglichen mit anderen Ländern. Aber wir haben auch in Skandinavien, die dann gerne herangezogen werden, nicht so ein Ausmaß an Hinterziehung. Wir haben auch nicht Cum-Cum-Cum-Ex in dem Ausmaß. Wir haben auch nicht so viel Betrug bei den Corona-Hilfen in Skandinavien. Und wir haben auch keinen Dieselskandal in Skandinavien gehabt. Das heißt, ich muss Vertrauen ja auch erarbeiten. Und das fängt damit an, wie ich die Freiräume einer gesetzlichen Auflage, Stichwort Steueroptimierung, auch nutze oder nicht. Und das Steuersystem ist ja das beste Beispiel dafür, zu sagen, A, Steuern, Steuern. Sie haben immer eine Wirkung und dahin zu gucken. Und B, natürlich zu sagen, es ist kein Diebstahl an den Individuen, die ihre Einkommen einfach nur abgeben müssen, sondern es ist ja die Refinanzierung dessen, was wir auch alle hier geschenkt bekommen. Und deshalb ist der Vergleich mit Skandinavien wichtig, weil wir in Deutschland ungleich der Vereinigten Staaten oder anderem ja sehr viel aus der öffentlichen Hand noch ermöglicht und finanziert bekommen. Aber damit das intakt bleiben kann, muss natürlich die öffentliche Hand auch Einnahmen haben, um sie weiter verausgaben zu können. Und wenn sich ausgerechnet diejenigen verabschieden und quasi auschecken, in einer ähnlichen Höhe Verantwortung zu übernehmen für die Refinanzierung von den gemeinwohlorientierten oder infrastrukturellen Grundlagen von Wohlstandssicherung, ja, dann haben wir genau dieses Misstrauen da rein, was macht jetzt eigentlich gerade die Führungselite in diesem Land, in dieser Krisenhaftigkeit, sind die überhaupt noch bei uns oder suchen die sich alle nur Möglichkeiten in Dubai oder sonst wo die Villen zu bauen? Das hilft nicht. Das hilft gar nicht in besonders krisenhaften Situationen.
Ja, wir haben schon eine ganze Weile diesen Ansatz. Durch DICOP wurde der natürlich nochmal verschriftlicht und bewusster. Wir haben die größten Probleme mit den Menschen, die zu sagen, sie wollen nach Dubai ziehen, aber möglichst dann doch nicht und im deutschen Sozialsystem bleiben, etc., etc. Weil das ist ja genau der Punkt der Selbstoptimierung auf Kosten der Gemeinschaft, der nie gut geht. Und ich hatte eigentlich letztes Jahr beim Fußball oder durch die deutsche Nationalmannschaft ein bisschen die Hoffnung, dass wir wieder lernen, dass die Mannschaft die Gemeinschaft der Star ist und nicht die Selbstoptimierung, weil das hat ja da zumindest in dieser Mannschaft hervorragend geklappt. Und das lässt sich eigentlich auf die Gesellschaft übertragen, wenn wir ein bisschen mehr uns zutrauen, gemeinsam miteinander machen, vertrauen und ein bisschen was abgeben, damit wir gemeinsam mehr haben, müssten wir eigentlich viel erfolgreicher sein.
Ja, das ist, also wir haben ja eh Verwirrungsstrukturen, ne? Also es wird ja immer so ich geschrien und niemand soll mir was weg und hau mir ab mit dem Wir. Also das wird ja manchmal sehr offensiv inzwischen gesagt, ich will kein Wir. Ich habe das Recht, mich nur um mich zu kümmern, ich bin ein Individuum. Aber dann kann ich auch in den Wald gehen, bitte, und da mal gucken, wie flockig es sich da lebt. So, dann bin ich außerhalb des Wirs. Wenn ich aber die Vorzüge, zum Beispiel auch der arbeitsteiligen Wohlstandssicherung oder eben die Vorzüge eines Bildungssystems oder eines Gesundheitssystems oder eines Rentensystems weiter in Anspruch nehmen möchte, dann bin ich in dem Wir ja eingebettet. Und das heißt, ich habe eine Co-Verantwortung dafür, dass diese Dinge auch weiter bestehen können. Und deshalb wünsche ich mir halt einfach, dass wir ganz anders darüber sprechen. Also dieses alles, was Steuern ist, ist Raub, ist halt total verrückt als Spruch. Und der wird aber so normalisiert. Und das wird so als einseitige Attacke aufgesetzt, anstatt zu sagen, lasst uns doch investieren da rein, dass wir es transparenter machen, wie Steuern wirken. Das fände ich zum Beispiel ganz relevant für jetzt eine neue Bundestagswahl, zu sagen, wir legen am Anfang mal hin, was ist die Lenkungswirkung aller unterschiedlichen Steuern, die wir haben. So. Und lenken die uns in Richtung der gesellschaftlichen Ziele, die wir haben? Wir haben ja die globalen Nachhaltigkeitsziele in eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie beispielsweise übersetzt, in der auch viele sagen, ja, wenn die Gesellschaft so organisiert wäre, lässt sich in der gut leben. Das war ja das Ergebnis auch von Gut Leben in Deutschland, was eine bürgerbasierte Umfrage war, die Angela Merkel noch 2017 abgeschlossen hat. Und dann muss ich natürlich eigentlich den Anspruch an Politik haben, dass sie ihre Lenkungswirkung, und das sind Steuersätze natürlich unfassbar relevant, auf diese Zielerreichung ausrichtet. Und dann kann ich überall korrigierend eingreifen und sage, das steuert entgegen. Und dann ist natürlich aber auch die Frage, wie diejenigen, die sich mit sonst wie hyperkomplexen Konglomeraten aus einer Besteuerungsnotwendigkeit schon rauschecken können, einfach nur, weil sie es überhaupt leisten können, Menschen zu bezahlen, die das für sie machen. Das ist ja der Trickle-Up-Effekt nach oben. Und da eben zu sagen, wie kann man das ein Stück weit zurückdrehen und wie kann man eventuell sich anders in der Politik einsetzen, um zu sagen, wir möchten gute Politik auch unterstützen, weil das ja oft das Argument ist, was ich höre von Vermögenden. Überhaupt gar keine Lust, diesen dysfunktionalen Staatsapparat noch mehr von meinem Geld zu geben. Ja, du bist aber Teil von dieser Demokratie und du hast eine Stimme, die viel mehr gehört wird. Das heißt, wenn du Ideen hast, wie dieses Land nach vorne kommt, mach die doch einfach transparent. Und dann kannst du auch sagen, dafür würde ich dann natürlich auch eine übrigens ja normale Besteuerung in Kauf nehmen. Also warum sollen alle Menschen im Mittelstand quasi das refinanzieren und diejenigen, die oben sitzen, nicht? Also da fängt es ja schon an. Zumal die oben sitzen, einen viel stärkeren Einfluss darauf hätten, wie Politik sich formuliert und damit auch wirkt. Und da wünsche ich mir diesen neuen Gesellschaftsvertrag viel stärker. Mindestens einen Bildungsfonds. Da sind sich alle einig, das Bildungssystem muss reformiert werden. Das ist für Chancengleichheit etc. pp. Wahnsinnig wichtig. Dann machen wir vielleicht einfach eine einmalige Vermögensabgabe oder whatever, wie wir das nennen. Dann ist es mit einer Zweckbindung dabei, um zu sagen, jetzt revolutionieren wir mal dieses Bildungssystem, weil ehrlich gesagt, wenn man da mit der Kultusministerkonferenz in Berührung kommt, das ist auch nicht ganz einfach auszuhalten. Also ich kann das schon zum Teil wirklich verstehen, wenn man sagt, das ist so zäh und die Verwaltungsprozesse sind so absurd zum Teil und da sind so viele eigene Machtstrukturen mit drin. Aber wenn man sich an den Tisch setzt und sagt, pass mal auf, hier ist der Topf Geld, kommen wir jetzt mal ins Gespräch darüber, ob nicht vielleicht doch ein bisschen mehr Veränderung nötig ist, dann hat man eine andere Gesprächsgrundlage. Das haben wir im Digitalpakt ja schon gesehen. Wenn 5 Milliarden hingelegt werden, dann kann man auch Gesetze ändern. Dann ist die Besitzstandswahrung auch nicht ganz so groß. Also es gibt wirklich coole Kooperationsmöglichkeiten, wo Vermögen ein Verb wird, wo ich etwas aktivieren kann, wo ich in dem ursprünglichen Gedanken von Geld wird eingesetzt, um Realitäten zu ermöglichen, wieder näher kommen, anstatt dass ich einfach nur Geld für Geldvermehrung einsetze und was da in der Realität passiert, ist mir im Zweifel egal.
Ja, es gibt ja inzwischen ein paar gute Beispiele. Das Buch Toxisch Reich von Sebastian Klein und Moralische Ambitionen von Rutger Bregmann oder deine Bücher, die darauf hinweisen. Aber es ist uns noch nicht gelungen, die Überreichen, ist wohl das Wort, dazu zu bewegen, mit einem guten Beispiel voranzugehen. Und zu sagen, an den Stellen müssen wir hier was tun und wir unterstützen das. Ich habe mich auch gewundert bei der VW-Debatte letztens. Ja, das war auch so ein Fall. Da werden erst 5 Milliarden ausgeschüttet und danach werden 5 Milliarden gespart und zwar nur vom Teil der Stakeholder. Wenn man gesagt hätte, wir verzichten heute oder dieses Jahr auf unsere Ausschüttung und ihr müsst auch was leisten, wäre das eine ganz andere Diskussion. Absolut. Da kann sich nämlich keiner gegen wehren.
Absolut. Aber das geht ja in ganz vielen Bereichen. Das merken wir auch bei der Akzeptanz von politischen Vorschlägen. Die Fairness in der Verteilung der Kosten und der Nutzen ist immer der Game Changer, ob sich die Menschen gesehen fühlen und den Eindruck haben, alle ziehen am gleichen Strang oder ob sie sich ausgenutzt fühlen, wie das ja immer ist im Moment. Die Priorisierung der Dividende, das haben wir in den Wohnkonzernen ja ganz genauso. Dann wird jetzt zugelangt und zugelangt und zugelangt in den Mieterhöhungen. Aber die Dividende ist das sakrosankte, ausschlaggebende Momentum, weil ich muss ja die Finanzinvestoren befriedigen. Und die hocken im Zweifel überall über die Welt verteilt, noch mit der Realität von Menschen, die hier leben, nichts zu tun. Und das ist diese Disparität, wo wir aus der systemischen Perspektive einfach sagen, da sind Rückkopplungsschleifen unterbrochen. Also damit ein System auch in Selbststeuerung funktionieren kann, wie Hayek sich das überlegt hat etc., müssen Feedback-Loops geschlossen werden. Also ich brauche ein Erleben der Konsequenzen meines Handelns, damit ich in einen Selbststeuerungsmodus komme. Und deshalb ist diese Möglichkeit auszuchecken und zu sagen, ich entziehe mich den Konsequenzen, aber ich habe die Macht, vorher das für mich rauszuholen, was ich mitnehmen will. Das funktioniert einfach strukturell vom Design nicht. Und das ist nicht rechts oder links oder sonst irgendwas. Das ist einfach komplexitätstheoretische Forschung dazu, wie selbststeuernde Systeme funktionieren können. Und deshalb versuche ich auch immer klarzumachen, dass diejenigen, die am allermeisten sich aus diesem Selbststeuern und einfach mit einem gewissen Kompass agieren und sagen, warum, ich fahre ja auch nicht ständig über die Mittellinie im Straßenverkehr, da ist der Feedback-Mechanismus nämlich da, dann knallt mir jemand gegenüber rein und dann ist meine eigene Gesundheit gefährdet. Dann halte ich mich an die Regeln. Aber sowas müssen wir bei anderen Regeln ein Stück weit auch haben, weil sonst nötigen wir den Staat, immer dezidierter und kleinteiliger zu kontrollieren. Und im Zweifel machen wir das inzwischen bei Pflegerinnen, bei Erzieherinnen, bei sonst irgendwas. Also der Rechtfertigungsmodus, diese Verwaltungsmonsterbürokratie, um irgendwie Qualität zu sichern, ist ja erstickend geworden. Nur aber eben bei den Stellen, wo sehr professionell dafür gesorgt wird, dass das Hinterziehen und dass das Umgehen immer schneller ist als das Hinterherregieren, da funktioniert es nicht. Und das ist das, was immer mehr Menschen spüren. Das sind genau die Briefe, die ich dauernd kriege. Also wenn es nicht für alle gilt, warum sollen wir uns verändern? Und das ist die Einladung im Prinzip, sich zu überlegen, wo will ich einchecken? Also wo ist Kwame Appiah, wieder ein liberaler Philosoph, hat es Rooted Cosmopolitanism genannt. Also ich kann Kosmopolitin sein, aber irgendwo muss ich sagen, da sind meine Wurzeln und da fühle ich mich verantwortlich.
Mir fällt bei der Diskussion, und ich verstehe das auch an Teilen, wenn man spricht, wer ist eigentlich wohlhabend und wer nicht. Ich fühle mich ja auch so mittelwohlhabend und nicht wirklich reich. Wenn ich aber auf die Statistik gucke, dass das Durchschnittseinkommen bei 50.000 Euro knapp liegt und man mit 75.000 Euro Einkommen zu den 10% der Reichsten gehört, dann frage ich mich schon, wie sollen eigentlich die Ideen zum Sparen, eine eigene Vorsorge für die Rente oder ähnliches umgesetzt werden, die da propagiert werden? Mhm. Weil da ist gar keine Luft, da kann gar keine Luft sein, den so viel zitierten ETF-Fonds-Sparplan in Höhe von 100 Euro im Monat durchzusetzen. Weil dann gibt es nämlich nichts zu essen.
Ja, genau. Also deshalb ist das Spektrum zwischen dem Marodierenparasiten und den anderen natürlich groß und das ist ein extrem Begriff, aber mich ärgert das inzwischen wirklich, wirklich sehr, wie man sich so aus der Verantwortung ziehen kann und so wenig drüber nachdenken möchte, dass die Lösungen, die auf dem Tisch liegen, und ich merke das ja auch, wie mir dann begegnet wird, ich beschreibe ein strukturelles Problem, beispielsweise den Wohnungssektor gerade, und sage, wir können gar nicht so schnell bauen, wie die Mietpreispotenziale gehoben werden sollen. Also es ist ja auch spannend, wenn ich da auf den großen Immobilienkongressen bin, dann ist es ja auch immer sehr wichtig zu verstehen, wie die unterschiedliche Perspektive auf die Welt dort auch die Perspektive auf, was ist legitim, prägt. Und wenn jemand einfach als Kapitalbesitzer sagt, das Mietpreispotenzial in Deutschland geht runter, wenn die Mietpreisbremse ist, deshalb ist Deutschland jetzt ein Hochrisikoland für die Kapitalanleger, dann ist das eine Logik, die bricht sich da so Bahn und die wird applaudierend empfangen, weil da Kapitalanleger im großen Teil sitzen. Also das muss man sich auch immer klar machen, was für ein Geschäftsmodell steckt hinter den Akteuren und Akteuren. Sind Wohnungsbaufirmen primär Kapitalanlegende oder sind das genossenschaftlich organisierte? Wird eine sehr andere Orientierung hinten rauskommen. Und dann zu sagen, okay, wie kann man denn aber das Mietpreispotenzial nochmal anders betrachten? Das ist der größte Druck auf die Haushaltsbudgets gerade, ist die Panik von Menschen, dass sie nicht mehr wissen, ob sie Zugang zu Wohnraum bekommen oder jemals umziehen können. In Berlin sagen junge Paare, wir können kein zweites Kind bekommen, weil wir nie wieder Wohnraum finden und dann irgendwie rausziehen müssen. Also da ist Mietpreispotenzial halt einfach eine ganz, ganz andere Realität. Und wenn ich das nur beschreibe und sage, da können wir uns nicht rausbauen, das ist ja die einfache Antwort, ne? Dann müssen wir halt viel mehr bauen. Und jetzt muss die Bürokratie abgeschafft werden, die Umweltstandards abgeschafft werden, alles mal abgeschafft werden, auch die Partizipationsmöglichkeiten. Dann sehen wir im Effekt, dass Mikrowohnungen sich bahnbrechen, weil da kann man 30 Euro den Quadratmeter nehmen, weil man die möbliert anbietet. Das heißt, ich untergehe die Mietpreisbremse und die Wohnflächenreduktion ist nicht davon motiviert zu sagen, wie kriegen wir mehr Leute in eine günstige Wohnungsversorgung, sondern ist ja mega. Dann kann ich da mein Mietpreispotenzial noch weiterheben. Und wir haben nicht so viel Fläche, um alles vollzubauen. Wir haben auch nicht die Geschwindigkeit, um den Renditegedanken im, jetzt gibt es vielleicht woanders nicht mehr so viel, aber im Wohnraum müssen die Leute zahlen. Und im Zweifel zahlt auch der Staat dafür, das ist ja die Debatte im Bürgergeld, der Staat puffert es, weil wir sagen, einen Versorgungsanspruch hat jeder hier und jede. Und dann wird die Spannung zwischen den Bürgergeldempfängern und den geringeren Löhnen hochgejazzt, weil die einen sagen, ja, wir haben überhaupt keine Chance, wir müssen es einfach bezahlen von unserem Einkommen. Und die anderen eben dann das Glück haben, mehr ist es ja im Moment nicht, dass es tatsächlich vorgegeben ist, dass die BürgergeldempfängerInnen die Wohnkosten und die Heizkosten erstattet bekommen. Das ist ungerecht, aber das ist Ungerechte ist ja darin, dass die so schnell steigen. Und nicht darin, dass jetzt diejenigen das erstattet bekommen, die sonst auch nicht wüssten, wie sie heizen sollen, im Vergleich zu denjenigen, die es vom Lohn bestreiten müssen. Und wenn ich das einfach nur strukturell beschreibe und sage, wo ist denn bitte die Lösung, das mit dem Rausbauen klappt nicht, dann schlägt mir entgegen, hast du jetzt Umverteilungsfantasien? Und dann ich so, nee, ich habe dir doch gerade ein strukturelles Problem beschrieben und ich habe keine Antwort von dir bekommen, aber ein Label. Und damit kommen wir nicht weiter. Das ist eine Verweigerung von ehrlich hingucken. Und dann kommen natürlich so Antworten wie, glauben Sie eigentlich, das macht uns Spaß? Mir macht das auch nicht Spaß, aber ich finde es nicht in Ordnung, nur weil ich auch könnte, wegzugucken.
Das ist ein großes Thema und du hast ja extra ein Buch geschrieben darüber, wie wir mit Werten weiterkommen. Wir haben auch was versucht mit unserer Kampagne, du bist super, bisschen Menschen ein Lächeln in die Lippen zu zaubern, bisschen gute Laune zu machen und zum Mitmachen anzuregen, einfach um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Jetzt am Ende des Podcasts brauche ich noch ein paar positive Worte, ein bisschen Freude auf das, was kommt und wie können wir es denn schaffen?
Na, das Spannende ist ja, und deshalb macht ihr das ja auch, ist das, und das habe ich nach jedem Panel oder nach jedem, auch solche Begegnungen, die dann unangenehm sind. Danach kommen ja viele, viele, viele Menschen zu mir und sagen, danke, dass du das gesagt hast. Danke, dass du da stabil geblieben bist. Danke, dass du das mal auf den Punkt gebracht hast. Ich meine, besagtes Interview war ja angelegt, um mich zu desavouieren. Und es gab einen riesen Backlash im ganzen Netz, wo einfach gezeigt oder klar wurde, dieses Vorführen und dieses ja mit bestimmten Kampfbegriffen wegmoderieren, das funktioniert nur so weit, wie man es im Showdown unangenehm findet, dagegenhalten zu sollen. Und das sehen wir ja jetzt gerade, dass es unangenehmer und unangenehmer gemacht wird, sich für die normalsten Dinge der Welt auszusprechen. Lasst uns unsere Lebensgrundlagen schützen. Ideologisch verbrämte, was weiß ich, versifft, whatever, du dir ja inzwischen anschauen musst, ne? Naturwissenschaften, Ideologie und so weiter. Lasst uns einen sozialen Kontrakt halten, damit wir gemeinsam in Arbeitsteilung den Wohlstand sichern können. Es ist 101. Wie sollen denn Frauen überhaupt im Arbeitsmarkt teilnehmen können, wenn es keine Betreuung gibt, etc. etc. Also sobald man einmal darüber anfängt nachzudenken, wie das organisiert ist, kommt man zu so bestimmten Grundlagen, wie es braucht eine gewisse Form von Gerechtigkeit, damit alle überhaupt noch Lust haben, beizutragen. Ich kann ja nicht einfach Leistung, Leistung, Leistung von denen unten verlangen und umgekehrt auschecken und mein Geld hinterziehen. Also das hängt zusammen. Wir sind ja nicht blöd, sondern wir sind ethische Wesen und wir sind Wesen, die sehr tief dem Wert Fairness verbunden sind. Und warum soll ich mich kaputt rackern, wenn ich das Gefühl habe, aber die anderen tragen nicht bei? So, und deshalb ist es so wichtig, das zu spüren und zu wissen, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn wir es einigermaßen freundlich hinkriegen, darüber zu reden, dass viele eigentlich sich wünschen, dass wir Kompromisse finden. Das geht in allen Befragungen so durch und das ist meine Erfahrung, halt dieses Anekdotische nach den Panels eben auch, ne? Und das ist Sinus-Milieu, Morgen kommen, das sind ja viele von den Instituten, die ein bisschen mehr als so eine online-basierte Civi-Umfrage machen, sondern sich die Mühe machen, mit Menschen länger zu sprechen. Die Sorge vor dem Egoismus ist das rasant steigendste across the board, egal ob die Menschen eher sich auf der wütenden Seite oder auf der sehr ja, hedonistisch Loha-Seite, also diese Sustainability-Lifestyles und so, das sich leisten können, oder eben sehr konservatives Milieu, die Sorge vor diesen Zentrifugalkräften, dieses jeder denkt nur noch an sich, die ist überall da. Und dann der Wunsch daran, dass sowohl die Führungskräfte aus der Wirtschaft, aber eben die Politik, gemeinwohlorientierte und gut kommunizierte Lösungen anbietet. Das ist ja eigentlich total beruhigend, weil uns das diesem Menschenbild, was uns entgegengeballert wird, jeder denkt nur an sich selbst, nicht entspricht. Wir müssen es hinbekommen, dass wir Dialogstrukturen wiederfinden und vertrauensbildende Austauschformate und Berichterstattung, damit wir uns das wieder zutrauen. Und das ist ja das, was ich in dem Buch auch stark gemacht habe, in der pluralistischen Ignoranz, dass wir systematisch unterschätzen, wie viele andere eigentlich mitmachen würden, wenn sie darauf vertrauten, dass die anderen mitziehen. Und das ist immer das gleiche Muster. Ich würde mich verändern, wenn die anderen sich auch verändern, weil dann habe ich das Gefühl, mein Beitrag kann in der Summe mit den anderen Beiträgen auch das Problem in den Griff bekommen. Wenn aber die am lautesten, am aggressivsten, am dollsten schreien, die keine Lust haben mitzumachen, dann werde ich immer verunsicherter. Und wenn die Medienfaktoren, die so auf negativ gepolt sind, dann immer die laut schreienden und Tabubrechenden inszenieren, dann denken wir, also sind inzwischen alle. Und wenn dann Elon Musk ein X auch so kuratiert, dass die Sachen nach oben gespült werden, dann haben wir das Gefühl, alle drehen durch. Und dann trauen wir uns nicht mehr über den Weg. Und deshalb ist es so wichtig zu überlegen, wie kommen wir ins Gespräch und wie finden wir das Vertrauen eben wieder rein in dieses, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, wir würden auch einchecken, wenn. Und dann bitte einfach einen Vorschlag machen und nicht einfach nur über die Politik meckern und lästern oder das faule Volk, was unten nicht liefern will, sondern zu sagen, hey, wir können das gemeinsam rocken und wir sind auch bereit, was beizutragen.
Ja, und wie du sagst, es gibt ganz viele Menschen, die das machen. Alle, die in den Care-Berufen arbeiten, leisten einen außerordentlichen Einsatz. Es gibt tolle Unternehmen, die sich um Gesellschaft kümmern, sei es Patagonia oder hier Frosch, der Reinigungsmittel. Viele, die den Weg gehen und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sind und einen Gesellschaft Mehrwert kriegen.
Darf ich einen? Ich fand das so toll, weil ich gerade schon mal Sinus zitiert habe. Silke Borgstedt, die leitet das Sinus-Institut. Und sie ist gerade ausgezeichnet worden für Zukunfts- und Trendforschung und hat diesen einen Satz, den wir uns, glaube ich, alle, gerade wenn wir den Wahlkampf im Kopf haben, wirklich einfach mal auf den Schreibtisch stellen können. Wenn der Wind der Veränderung weht, gibt es diejenigen, die Mauern bauen und diejenigen, die Windmühlen hinstellen. Episch für das, was wir gerade in der Diskurslandschaft hören.
Hatte ein Kollege von mir auf seiner Weihnachtskarte stehen. Mhm. Fand ich in dem politischen Kontext auch sehr spannend, aber war ein tolles Wort. Maja, du bist super. Vielen Dank für deine Zeit hier. Noch ein letzter Satz wäre toll.
Ihr seid super, weil das ist das, was ihr nämlich macht, dass ihr aus diesen ganzen Berichtspflichten, wer ist eigentlich so doof, seine Steuern zu bezahlen, das einfach mal umdreht und sagt, hey, du bist super. Du nimmst die Wirkung ernst von dem, was auch das Steuern steuert.
Vielen Dank für dieses Kompliment am Ende und das Gespräch und deine Zeit hat mir viel Spaß gemacht.
Ich danke dir.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.